der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem echten Promi. Herzlich willkommen, Verena Pausler.
Vielen Dank.
Verena, die muss man eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Als wir uns damals kennengelernt haben, vor gefühlten 15 Jahren, warst du nur als Digitalunternehmerin in Berlin bekannt. Mittlerweile bist du Spiegel-Bestseller-Autorin. Ich glaube, gerade aktuell ist dein Buch irgendwie auf jeden Fall ganz weit oben in den Charts. Aber davor bist du auch positiv wahrgenommen worden durch deine Initiativen für digitale Bildung. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die richtige Reihenfolge ist für Bildung digitalen Zugang. Auf jeden Fall, ich glaube, dich muss man wirklich nicht vorstellen. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und du stehst natürlich wie keine andere für das Thema der Transformation. Und insbesondere im Marketingbereich interessiert mich ganz persönlich, was du für dein persönliches Branding getan hast, bewusst oder vielleicht auch unbewusst. Und was du erfahren hast, wie schwer oder wie leicht es ist, ein Buch zu vermarkten. Mhm. Ist das eine Agenda, die für dich passt?
Die passt sehr gut. Klingt gut.
Sehr gut. Sehr gut. Dann lass uns gleich starten. Wir machen trotzdem eine kurze Vorstellung von dir. Erzähl doch mal, Verena, wie konnte es so weit kommen?
Genau. Was ist da passiert? Manchmal denke ich auch so, ich wäre jetzt so multiple Persönlichkeiten, weil einen Tag überwiegt Autorin beziehungsweise Vermarktung des Buches. Am nächsten treibe ich wieder irgendeine digitale Bildungsinitiative. Am dritten denke ich, man müsste eigentlich mal wieder gründen, so wie ich das ja auch schon ein paar Mal gemacht habe. Also wer bin ich? Ich bin Verena, ich bin 41 Jahre alt. Wir haben 4 Kinder, mein Mann und ich, leben in Berlin, sind beide Startup-Unternehmer im Herzen. Ich habe meine Unternehmen verkauft und habe sie Ende letzten Jahres als Geschäftsführerin und Gesellschafterin verlassen nach 5 und 8 Jahren. Und mein Mann ist noch voll operativ in seinem drin. Und seit Ende letzten Jahres, aber eigentlich auch schon davor, mache ich mir Gedanken, wie kann man die Zukunft in Deutschland mehr mitgestalten, als einfach nur sein eigenes Unternehmen voranzubringen? Und gibt es da vielleicht große Hebel, auch wenn man nicht in der Politik ist, die man umlegen könnte?
Großartig, das ist eine sehr knackige Zusammenfassung. Du hast Fox & Sheeps gegründet. Das war so, glaube ich, das letzte große Unternehmen, in dem du aktiv warst. Das hast du, glaube ich, an einen großen
Mittelständler, Haber.
Spielzeughersteller verstellt, genau. Aber das dabei ist dann nicht geblieben, sondern ihr habt daraus ja auch noch ein, wie soll man sagen, war das ein Inkubator-Modell oder
wie würdest du das beschreiben? So, dass ich Fox & Sheep die Mehrheit verkauft habe an die und dann haben wir uns den Handschlag gegeben, dass ich erstens noch mindestens 5 Jahre bleibe und zweitens Unternehmerin bleibe und nicht einfach jetzt nur das so weitermache wie bisher. Und die Aufgabenstellung war, was könnte man im Bereich digitales Lernen machen, was zu Haber passt und wo ich aber auch eine Leidenschaft für habe und Ideen. Und daraus sind diese Digitalwerkstätten entstanden, außerschulische Lernorte, wo Kinder programmieren und Robotics und Animationsfilm, 3D-Druck und die Zukunft lernen. Und die gibt's jetzt inzwischen im ganzen Land und jetzt in der Corona-Krise verstärkt natürlich auch als Online-Kurse. Und das haben wir auch jetzt in Corona gesehen, die Schulen eben flächendeckend noch nicht vorbereitet sind für digitale Bildung oder eben für Zukunftskompetenzen, die wir Kindern beibringen wollen.
Ja, aber das ist so, sozusagen der rote Faden in deinem Leben, also zumindest in der letzten Dekade, die ich erstmal versucht habe, so nachzuvollziehen. Kinder und Bildung und als Klammer das Digitale. Beschreibst du das halbwegs richtig? Weil ich komme immer, ehrlich gesagt, nicht so richtig klar. Wenn ich denke, Bildung verstehe ich. Vor Corona habe ich noch mehr gedacht, warum denn immer digital? Das hatte für mich so ein bisschen sowas wie von Bildung, ehrlich gesagt, von Bildung zweiter Klasse. Weil Bildung, die von, jetzt bin ich auch Waldorfschüler, weißt du, und meine Kinder gehen selbst auf eine Waldorfschule, die sind jetzt traditionell dem Digitalen vielleicht zu skeptisch eingebunden. Dennoch glaube ich, das merke ich auch an mir selbst, dass Bildung, was die direkt zwischen Menschen vermittelt wird, für mich eine ganz andere Qualität hat. Liege ich da falsch?
Nee, liegst du gar nicht falsch. Und das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige, wenn man über digitale Bildung redet. Was ist damit überhaupt gemeint? Denn in meiner Definition ist damit nicht gemeint, den Lehrer irgendwie als Mittelsmann auszuschalten und Gerät zu Kind direkt zu senden, in der Hoffnung, dass möglichst gar keiner mehr miteinander reden muss, sondern alle von Maschinen in Zukunft aufgeschlaut werden. Sondern mit digitaler Bildung ist für mich gemeint, wie kann ich digitale Kompetenzen erwerben? Wie kann ich digitale Mündigkeit erwerben? Das heißt, ein Beispiel, ein YouTube-Video, was in der letzten Woche dann besonders viral in den Kanälen der Jugendlichen waren, im Sachkundeunterricht an die Wand schmeißen und Meinung von Fakt unterscheiden, überlegen, wo kann ich eigentlich Fakten validieren, welche Website ist dafür geeignet, wie ist es eigentlich mit Meinungsäußerung, was ist da erlaubt, was überschreitet Grenzen, wer definiert die? Also all solche Themen sind ja nur dann möglich, wenn ich eine entsprechende Ausstattung an den Schulen habe, also schnelles Internet, ausgebildete Lehrer, entsprechende Geräte, Beamer und sowas. Und auf der anderen Seite aber auch einen entschlackten Lehrplan, der überhaupt zulässt, dass ich mich mit Kompetenzen, Projekten beschäftige, die da vielleicht bisher nicht so drin waren. So, und deswegen geht es jetzt nicht darum, dass der Lehrer arbeitslos wird, sondern es geht eigentlich darum, dass der noch eine viel größere Rolle kriegt, nämlich die soziale Interaktion in der Zukunft noch mehr zu gewährleisten, die nun niemals von Maschinen kommen wird. Und vielleicht ein letzter Satz dazu, in der Corona-Zeit hat es ja den Kindern nicht an Wissen gefehlt, was vermittelt wurde. Also es wurde mehr oder weniger gut vermittelt, aber es gab genug Arbeitsblätter, aber es gab zu wenig Interaktion. Und das soll nach wie vor der Kern von Schule sein.
Okay, also die Interaktion, als das verstehe ich. Wie war denn die Akzeptanz deiner Initiativen vor Corona und wie hat sich die Akzeptanz durch Corona verändert?
Also vor Corona gab es ja schon auch in der Lehrerschaft einige, die gesagt haben, genau das ist der Weg, wie kann man analog und digital in Zukunft zusammendenken und so. Aber generell war das ein Nice-to-have-Thema. Das war durch den Digitalpakt auch irgendwie, also der ist vor einem Jahr ja vom Bund ausgelobt worden, 5 Milliarden Euro, die Länder abrufen können für die Digitalisierung der Schulen. Und damit war so ein bisschen die allgemeine Meinung, na, dann haben wir doch unsere Hausaufgaben jetzt gemacht. Dann gibt's jetzt einen Digitalpakt, der wird dann abgerufen und dann ist doch alles gut. Und da war jetzt nicht so wirklich eine Dringlichkeit vor Corona, dass noch mehr passieren müsste. Und jetzt seit Corona ist eben klar, wir haben so viele tolle Inhalte in Deutschland und Plattformen, die es gibt. Beispiele wie SofaTutor, Bettermarks, Simple Club und so. Aber die können alle gar nicht an die Schule andocken, weil es eine Schnittstelle nicht gibt und eine Schulcloud eben bisher eher wie so eine Art digitales Klassenzimmer ist und nicht eine Art Netflix- oder Spotify-Modell für die Schule, wo einfach Inhalte andocken und ich per Schullizenz dann darauf zugreifen kann. Und es ist einfach offensichtlich geworden, dass wir das Gesamtsystem nicht so richtig gedacht haben, sondern eher so Einzelteile. Und jetzt geht es eben viel mehr darum, die zusammenzufügen. Wenn es schnelles Internet gibt, welche Geräte wollen wir nutzen, was soll auf diesen Geräten stattfinden und wie verändern wir Unterricht, damit das eben dann nicht ein Mathe-PDF auf dem Tablet aufrufen wird, sondern ein Unterricht, der besser wird als der bisherige Unterricht.
Ich habe das Gefühl, dass sehr schnell immer über Hardware und über Datenschutz gesprochen wurde. Jetzt sind das sicherlich ganz, ganz wichtige Hürden, aber das kann ja nicht die größte Hürde sein, insbesondere nicht, wenn wir so eine Krise haben, wie wir sie jetzt gerade haben. Und da sind die ja alle sehr, sehr flexibel geworden, in fast allen Bereichen. Ich habe das Gefühl, dass das in den Schulen viel, viel langsamer angeht, wobei ich muss immer sagen, ich habe immer so Wissen, was ich praktisch als Stimmung aufnehme, weil wir in diesem komischen oder in diesem besonderen Kosmos leben, wo ich immer nie weiß, okay, ist das ein Problem, was wir jetzt durch unsere, das ist ja im Grunde die Waldorfschulen, das ist ja die Reformpädagogik der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ja. So, aber dennoch weiß ich nicht, sind die Lehrer oder was ist denn die Rolle der Lehrer? Ich weiß, man darf nicht verallgemeinern, aber die Lehrer sind in meiner Wahrnehmung nicht die ersten, auf die ich komme, wenn ich an Transformation denke. Habe ich das politisch korrekt richtig ausgedrückt?
Hast du, wobei ich da eben eine sehr große Lanze für die Lehrer und Lehrerinnen brechen würde, denn also wenn Corona wirklich was gezeigt hat, dann klar, du hast schwarze Schafe, hast du überall und jeder, der jetzt hier gerade zuhört, wird irgendeinen Fall kennen, wo er sagt, nee, da hat aber der Lehrer oder die Lehrerin total verweigert. Aber in der Masse sind es Menschen, die diesen Beruf gewählt haben, weil sie Kindern etwas beibringen wollen und nicht, weil irgendwer sie dazu gezwungen hat oder weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist. Und jetzt eben mal zu sagen, wie dürft ihr eigentlich wieder Unterricht machen, liebe Lehrer und Lehrerinnen, die auf euren Stärken auch basieren? Also inzwischen haben wir das Curriculum so überfrachtet, dass egal welche Stärke du als Lehrer hast, ob du der bist, der das mit Humor beibringt, ob du der bist, der sagt, ich mache eher so Projekttage irgendwo anders, ob du der Bastler und Tüftler bist. All diese Eigenschaften und Talente kommen gar nicht mehr genug zum Einsatz, weil du einfach durch den Stoff hechelst, ja, weil du versuchst irgendwie abzudecken, was im Lernplan drin steht. Und ich glaube, wenn man in Corona-Kinder beobachtet hat, die mal jenseits dieser, jetzt ist es 11, jetzt machst du Mathe, jetzt ist es 11.45 Uhr, jetzt legst du Mathe bitte weg und machst Deutsch, sondern plötzlich war das ja nicht mehr so, dass alle 45 Minuten die nächste Schulstunde losging, dann hat man gesehen, dass Kinder auch, wenn sie selbstbestimmter lernen, plötzlich mehr Interesse für Dinge entwickeln, weil sie sagen, oh, das interessiert mich, hier will ich jetzt mal tiefer bohren, hier möchte ich jetzt mal mehr Erkenntnisse erlangen, als 45 Minuten vielleicht zulassen. Also deswegen ist die Antwort, Lehrer und Lehrerinnen waren vielleicht bisher nicht die Obertransformatoren, haben aber auch nicht wirklich Hilfe gekriegt von Ministeriumsseite oder von Schulaufsicht, Landesdatenschutz, wer da alles mitspricht. Und jetzt ist eben die große Chance, dass man sagt, lass doch mal die Lehrer wieder mehr machen. Traut denen doch mal wieder mehr eigenen Unterricht zu. Und dann sind wir wieder bei deiner Reformpädagogik aus, wie kann man denn Pädagogik neu denken, neue didaktische Konzepte, die vielleicht besser ins 21. Jahrhundert passen als Frontalunterricht.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und habe tatsächlich auch mit Lehrerinnen und Lehrern gesprochen. Und das Erstaunliche war, die kannten dich fast alle.
Ach, das ist ja schon mal positiv.
Ja, schon mal gut. Ne? Ja. Und die... Und das, ich weiß nicht, vielleicht hast du in Hamburg noch eine größere, ich habe in Hamburg gefragt, vielleicht hast du in Hamburg noch eine größere Lobby als vielleicht im Bundesdurchschnitt, aber wie auch immer, mir ist dann nochmal aufgefallen, du bist ja gar keine Lehrerin, du bist ja im Grunde, und das ist ein typisches Muster für Transformationsköpfe, in der Regel sind die immer branchenfremd, die sind kein Teil des Systems, die haben alle gemeinsam, also sie haben viel gemeinsam, dass sie so wie du eine intrinsische Motivation haben und einen gewissen Puls, das spricht für den Unternehmergeist, aber sie sind kein Teil des Vorgängersystems gewesen. Wie reagieren denn die Leute auf jemanden, der keine 100 Jahre Bildungshintergrund hat?
Also differenziert. Das eine ist, diese hohe Unabhängigkeit und Freiheit, die du hast, wenn du nicht Teil des Systems bist, erlaubt dir halt einfach sehr deutlich zu werden, sehr klar zu werden. Nicht zu befürchten, dass irgendwer sagt, oh Gott, der verpassen wir jetzt mal einen Maulkorb und so. Weil geht ja nicht. Kann mir ja keiner verpassen. So, und das führt dann eben zu
Und die merken, Entschuldigung, wenn ich das sagen darf, die merken auch, dass das nicht gehen würde, dir einen Maulkorb zu verpassen.
Nein, das würde einfach nicht funktionieren. Und insofern hast du natürlich auch eine große Authentizität, weil du sagst einfach, was du denkst und nicht, was irgendwer dir eingeflüstert hat oder was der Lehrerverband gerade findet, dass man sagen darf oder. So, und das führt dann eben zu Auftritten, wie ich sie dieses Jahr hatte bei Hart aber Fair oder so. Daher kennen mich ehrlich gesagt wahrscheinlich die meisten, wo man einfach sagt, lass doch mal fernab von Ideologie und Parteipolitik und so weiter drüber reden, wie es aussehen könnte. Transformation at its best. Ja, wenn ich mal überlegen dürfte, wie würde ich denn dann nachdenken? So, und das kommt, glaube ich, gut an, dass mal jemand Klartext redet, dass mal jemand keine Angst hat, Dinge beim Namen zu nennen. Wo stoße ich auf Widerstand? Natürlich gibt es viele Lehrer und Lehrerinnen, die jeden Tag an der Front das verproben, von dem ich hier rede, ohne es jeden Tag zu erleben. Und natürlich haben die zum Teil andere Erfahrungen, zum Teil andere Sichtweisen. Bildung ist eh so ein Thema wie ein Restaurantbesuch. Jeder hat das Gefühl, er kann mitreden. Also das heißt, du hast eh Millionen Meinungen. Ja, es gibt eh nicht so die eine Meinung. Und klar schlägt dir dann auf Twitter oder im Twitter-Lehrerzimmer oder so, was es da gibt, entgegen aus, was will die eigentlich? Die hat keine Ahnung von der Praxis und redet da schlau daher. So, und solange du aber weißt, dass deine Aussagen für dich selber Hand und Fuß haben und die nicht jeder sie teilen muss, aber du antrittst, um was zu verändern, lebe ich damit, dass du nicht everybody's darling sein kannst.
Okay, sehr gut. Und ich habe die Hoffnung, dass du auf keinen Fall dich auch entmutigen lässt. Das wäre jetzt auch überhaupt nicht, also das würde überhaupt nicht zu dir passen. Gibt es denn eine Gefahr, dass du dich ablenken lässt, zum Beispiel durch, dass du dich mal verzettelst? Ist das eine Gefahr bei dir? Also ich denke jetzt mal an das Buch, so ein Buch, wir reden gleich über die Promo von so einem Buch. Du bist ja ein, im positiven Sinne des Wortes, ein Tausendsasser. Mhm. Kann das, aber ich wüsste es auch verstehen können, wenn du sagst, irgendwie nach mehreren Jahren jetzt versuchen, digitale Bildung irgendwie weiter nach vorne zu bringen, dass man sich irgendwann auch davon dann wieder abwendet. Vielleicht nicht aus Frustration, aber aus langsamen Ermüdung. Ja.
Ja, oder anderen Opportunitäten. Genau. Also ich würde schon sagen, dass das so einer der Hauptstränge ist, die sich durchzieht. Also ich habe den Digitale Bildung für alle e.V. gegründet 2017, der sich stark dafür einsetzt, dass es eben kein Elitenthema ist, dass manche, die ein Gerät haben, können irgendwie digital was lernen und alle anderen leider nicht. Wir haben den Schulhackathon dieses Jahr gemacht, wir für Schule. Ich habe diese Seite homeschoolingcorona.com ins Netz gestellt, wo so sehr viel Transparenz und Orientierung gegeben wird, was es eigentlich alles gibt. Und im Buch ist das erste Kapitel auch Bildung, danach dann aber auch 7 andere Kapitel. Das heißt, viel von dem, worüber ich mir Gedanken mache und wo ich mein Wissen herhole und so, geht in den Bereich rein. Also deswegen, da ist die Verzettlungsgefahr eher für andere Sachen gegeben, wo man sagt, da habe ich gar nicht so viel Zeit, so viel Expertise aufzubauen. Ermüdend ist es manchmal, weil man natürlich feststellt, es ist föderal das Thema. Du kannst nur bedingt zentral Dinge fordern und steuern. Und an manchen Tagen, wo einfach alle irgendwie sagen, ich bin anderer Meinung, denkst du auch, Mensch, vielleicht sollte ich denen dann einfach das Feld überlassen und dann wird ja irgendwie alles gut oder auch nicht. Und dann am nächsten Morgen denke ich wieder, nee, komm, das ist so sehr die Weichenstellung für die Zukunft. Das ist so sehr das Fundament unseres Landes. Und wenn ich da was beizutragen habe, dann weiter geht's. Also, ja, ich glaube, das meine ich noch, wenn ich 80 bin.
Ich hätte das auch gesagt. Als wir, ich weiß nicht, wann wir uns zuletzt physisch gesehen haben. Ich glaube, das war im Starbucks am Jungfernstieg, kurz bevor du nach Berlin gezogen bist. Das ist also schon vermutlich
10 Jahre her.
Echt lange her. Vielleicht auch mal irgendwie kurz auf so einer Party. Aber weißt du, auf so einer Party, da schwirren dann irgendwie 120 Leute um dich rum. Ja. Da will ich dann auch gar nicht durchdringen. So, aber damals war das noch nicht zu erleben. Du hast ja auch noch mal, ist ja noch gar nicht so lange hier, dein jüngstes Kind, deine Tochter ist ja noch gar nicht so wahnsinnig alt. Nee. Und wer das durchhält, der wird das auch die nächsten Jahre noch schaffen. Lass uns über dein Buch sprechen, bitte. Du hast ja schon früh geschrieben, auch schon damals, vor 10 Jahren, hattest du einen guten Blog, hast du vermutlich immer noch, wo du kontroverse Themen unerschrocken angegangen bist und auch verteidigt hast. Als ich gehört habe, dass du jetzt ein Buch geschrieben hast, hat mich das überhaupt nicht gewundert. Wo ich baff erstaunt war, mit was für einer Wucht dieses Buch überall eingeschlagen ist. Aber bevor wir über das Marketing des Buches sprechen, lass uns erstmal über die Inhalte des Buches sprechen. Das heißt, das neue Land, ist das ein Wortspiel mit Neuland oder ist das Zufall?
Nö, das war einfach der Versuch, nicht das neue Deutschland zu schreiben, weil dann wäre mir Europa zu kurz gekommen, sondern sich so ein neues Land vorzustellen, in dem wir leben können. Aber nee, es war kein Seitenhieb auf Merkels Neuland, nein.
Okay, es hat 7 Kapitel. Magst du uns kurz durch den roten Faden führen?
Er hat sogar 8 Kapitel, aber egal. Der rote Faden ist Themen, zu denen ich etwas zu sagen habe, ohne Experten fragen zu müssen. das Buch hat keine einzige Fußnote, es hat keine Quellenangabe. Ich habe nicht dafür 40 Interviews geführt und dann gesagt, so, jetzt fasse ich mal zusammen, was die alle gesagt haben. Sondern es ist ein Haltungsbuch. Also eine Haltung zu zeigen, Meinung zu äußern bei Themen, bei denen ich eigene Erfahrungen gemacht habe. Und das sind Themen wie Bildung, aber auch Politik, Digitalisierung, Chancengerechtigkeit, Gleichberechtigung, Klimaschutz, New Work. Und das war gerade in Corona-Zeiten natürlich perfekt, dass ich mir das sozusagen als Leitlinie gedacht habe, weil du hättest auch gar nicht so viel dich mit Leuten austauschen können im Lockdown, da März bis Juli. Und selbst wenn du es über Zoom gemacht hättest, hätte es halt nicht dieses, komm, wir treffen uns mal 2-3 Stunden als absichtsloses Treffen, um über die Zukunft zu sprechen, sondern es wäre halt so sehr stark, ich habe da mal 10 Fragen vorbereitet und ich wollte ein Buch schreiben, was so ein bisschen überraschend ist, wo Dinge drinstehen, die man von mir vielleicht bisher nicht wusste und auch einfach eine Meinung und eine Haltung einnehmen, wo Leute auch sagen, stimme ich zu oder bin ich absolut anderer Meinung, also sich festlegen und nicht so ein Wischiwaschi aus, die steht für alles ein bisschen und für nichts richtig.
Aber da gibt es natürlich auch Parallelen zu deinem Blog, ne? Da gab es jetzt auch, klar, immer eine rote Linie. Da dachte ich mir, okay, klar, das ist Verena. Ja. So, und die, okay. Wie war die Resonanz bis jetzt auf dein Buch, abgesehen davon, dass es einen reißenden Absatz gefunden hat und dass es von allen Seiten gelobt wird? Ich glaube, das Handelsblatt hat es gesagt, das ist das Unternehmerbuch des Jahres, und viele andere glaubwürdige Quellen haben das Buch sehr gelobt. Und was ist darüber hinaus so die Resonanz?
Also ich glaube, das Lob auf das Buch, ob das jetzt von so prominenter Seite wie Handelsblatt oder Süddeutsch oder so kommt, oder was mir fast noch viel wichtiger ist, das kann man in den Amazon-Bewertungen ganz gut nachlesen, weil da die sind jetzt nicht im Verdacht, dass man die jetzt irgendwie...
Dass die nur nett zu dir sein wollen.
Bis auf die 10, die du verpflichten kannst, dazu schreiben, der Rest ist nicht im Verdacht. Also was mich am meisten freut, ist, dass das Buch die Menschen bewegt und berührt und zum Mut inspiriert. Und als ich es fertig geschrieben hatte, war meine größte Sorge, dass es einfach so verpufft und wahrgenommen wird als etwas, was man lesen kann, aber nicht lesen muss. Okay. Und ich dachte auch so ein bisschen, lassen sich Menschen darauf ein, dass es eben nicht darum geht zu sagen, das ist das neue Land und ich habe es in allen Facetten für euch fertig gedacht, sondern das ist ein Entwurf eines neuen Landes und lass uns das jetzt gemeinsam weiterdenken. Also sagen Leute, naja, das springt aber viel zu kurz, wo ist denn Verteidigung und Inneres und Integration und Außenpolitik und so?
Ja. Ja.
Und das ist nicht passiert. Und das freut mich, denn bisher hätte ich gedacht, dass die Deutschen eher das Haar in der Suppe suchen und sagen, was fehlt mir hier eigentlich, als zu sagen, wie finde ich eigentlich das, was da ist. Und das ist insofern eigentlich das schönste Feedback, dass es die Leute wirklich inspiriert und ich wirklich überwältigendes Feedback kriege und das nicht gedacht hätte. Also, und das sage ich jetzt nicht nur wie so Mädchen früher in der Schule, die sagen, ich glaube, ich habe eine 4 und dann hatten sie wieder eine 1, sondern, sondern warte mal einmal kurz, ist mein Kopfhörer jetzt irgendwie abgerauscht? Bin ich schlechter geworden?
Nee, du bist immer noch gut. Hast du keine Batterie mehr?
Doch, irgendwie der eine... Den lade ich mal gerade. Der hat sich irgendwie verabschiedet.
Die Mädchen, die mit der 4 gerechnet haben. So, okay, aber so hätte ich dich auch nicht eingeschätzt. Ich gucke gerade nochmal, es ist ja wirklich Bestseller auf Amazon Nummer 1 in der Kategorie politische Bildung und immerhin in den Kategorien Internet und Unternehmertum jeweils Nummer 3. Und ich will gar nicht wissen, wer 1 und 2 ist, bestimmt irgendwas Internationales. So, großartig. Wie lange hast du gebraucht, um dieses Buch zu schreiben? Also wann hast du damit angefangen? Ist das ein Corona-Ergebnis?
Ich habe im November 2019 den Buchvertrag unterschrieben. Also es war nicht ein Corona-Buch als geplantes Buch. Aber dann habe ich es von März bis Juli runtergeschrieben. Also okay, das heißt eigentlich komplett im ersten Lockdown. Weil ich auch so ein bisschen, also ich wusste ja nicht, wie lange der Lockdown geht und so, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, das muss jetzt raus. Und das muss jetzt auch kommen, dieses Buch. Denn wenn du da jetzt Mitte 2021 mitkommst, dann will es vielleicht auch keiner mehr hören.
Ja, viele, ich komme jetzt gerade drauf, weil du sagst irgendwie Mädchen mit der 4 und dann ist doch alles gut. Mhm. Ich muss jetzt noch kurz mal auf dieses Frauending eingehen. Mhm. Das ist untypisch, finde ich, in meiner Beobachtung, einfach so sehr positiv und fast ohne Scheu rauszugeben. Zumindest wirkt das so. Ne? Ich habe jetzt gerade selbst gedacht, und ich habe jetzt gar nicht so viel Scheu, oh Gott, das ist jetzt mitten in dieser ganzen Verschwörungstheorie, Wahnsinnszeit. Ich habe gar keine Lust auf das Negativ-Echo. Ne? Also viele würden ja vermutlich sagen, ich wegen 10% Negativ-Echo verzichte ich auf positiv 90. Also kennst du diese Muster, die ich beschreibe? Ja, insbesondere total. Ich erkenne dieses Muster, also eher bevor man irgendwie was macht, womit man sich zu sehr exponiert, sage ich lieber gar nichts. Und dieses Muster kenne ich vor allen Dingen von schlauen, aber insbesondere auch von weiblichen Menschen. Was ist denn bei dir anders gelaufen, dass du dieses Muster nicht so erfüllst?
Also ich verstehe total, wo du herkommst und das bewegt einen auch, dass man weiß, dass da ziemlich viel Kritik zurückkommt, egal was du machst. Ja, du musst kein Buch schreiben, kannst einfach nur einen Artikel live, kannst so einen Tweet absetzen. Ja. Und auf der anderen Seite, warum warum ich es mich trotzdem traue und warum ich auch nicht so wirklich Angst habe vor was zurückkommt, ist, ich habe viel mehr Angst davor, dass die Extreme in unserer Gesellschaft, die ganz links und rechts außen sind, die Demokratie zum Einstürzen bringen wollen, dass die zu laut sind. Das ist viel mehr meine Sorge. Und ich kann es gut ertragen zu sagen, wenn die jetzt irgendwie auf dich draufhauen, ja, die hauen eh drauf. Wo ich mehr Probleme habe, wenn die Mitte sich selber bekämpft. Und das ist etwas, was ich mit diesem Buch eigentlich schaffen möchte, zu zeigen, lass uns in der Mitte der Gesellschaft, und das meine ich jetzt gar nicht politisch die Mitte, sondern einfach Menschen, die nicht im Verdacht stehen, dass sie gegen unser System sind oder per se einfach uns schaden wollen, lass die wieder lauter werden, lass da wieder mehr Haltung zeigen, lass da wieder mehr Meinung. Und wenn wir dann da diskutieren und nicht einer Meinung sind, dann ist das Demokratie. Und dann müssen wir das auch mal wieder lernen, dass man auch nicht immer nur Fan oder Anti-Fan sein kann. Aber ich kann damit ganz gut leben. Also es gibt wenige Abende, wo ich ins Bett gehe und sage, puh, jetzt habe ich wieder diese 5 Kommentare gerade im Kopf und die schlechte Bewertung auf Amazon und so, und hätte ich das doch alles mal nicht gemacht. Für mich überwiegen immer die Chancen.
Hast du schon mal ernsthaft in Erwägung gezogen, in die Politik zu gehen? Ich weiß, dass du schon, also du standst ja schon der einen oder anderen Partei durchaus nahe, und ich glaube auch bei deiner Buchveröffentlichung ich könnte mir vorstellen, dass viele Parteien sich um dich reißen, weil du eigentlich alles erfüllst, was die meisten Parteien gerne hätten und nicht haben. Oder zumindest nicht in ausreichender Qualität und oder Menge. Wäre das für dich eine Option?
Also ich beschäftige mich da viel mit, weil ich eigentlich so mutig sein möchte, zu sagen, es ist eine Option. Und gleichzeitig macht mir das System unglaublich viel Angst. Ich meine, wir haben 4 kleine Kinder, und das ist, steht nicht im Verdacht, familienfreundlich zu sein. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Öffentlichkeit. Und das ist auch das, was wir gerade beschrieben haben. 10% mögen dich nicht. Die Partei gibt's nicht in Deutschland.
Das war auch ohne Partei, genau.
Genau, aber mit Partei mögen dich mal mindestens 70% nicht. Ist der Preis zu hoch? Kannst du wirklich so viel mehr bewegen, dass sich der Preis lohnt? Oder kannst du weiterhin von der Seitenlinie Dinge vorantreiben, wie ich das bisher mache? So, mit der Frage beschäftige ich mich gerade. Und weil die Antwort nicht so einfach ist, lasse ich mir dafür auch Zeit. Und mache da jetzt so ganz spannende Sachen wie Reverse Engineering Workshops. Das heißt, welches Zielbild für Deutschland 2030 sehe ich? Also in welcher Gesellschaft möchte ich 2030 gerne leben? Und wie können wir die jetzt reverse engineeren, in was wir heute tun müssen, um dahin zu kommen? Und über diese Frage versuche ich mich zu nähern aus, habe ich da überhaupt irgendwas beizutragen in der Politik? Oder wäre ich einfach noch eine? Und wenn da rauskommt, Mensch, da kommen ja richtig coole Sachen raus, und die kann man eigentlich wirklich nur in der Politik bewegen, dann wäre das wahrscheinlich ein starkes Plädoyer dafür. Und wenn ich einfach das Gefühl habe, Mensch, da bin ich jetzt einfach wieder schlauer geworden, aber die Themen kann ich auch von außerhalb treiben, dann lasse ich es.
Ist interessant, was du auch ansprichst, was der Preis dafür ist, in die Politik zu gehen. Das ist ja so ein bisschen auch mit der anderen Seite dann, also das ist das Risiko. Die andere Seite ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wenn man das so unter Risiko-Rendite-Faktoren betrachtet, muss man ja nicht nur gucken, was hat das für Konsequenzen, was kann ich bewirken, sondern wie viel erfolgreiche Beispiele kenne ich denn eigentlich, wo jemand als Politik-Outsider wirklich erfolgreich in der Politik geblieben ist. Und ehrlich gesagt, das letzte Beispiel, was ich da kenne, also ich kenne, glaube ich, keins. Kennst du eins, was du nennen möchtest?
Es gibt den Jos Stollmann, der hat unter Schröder 3 Monate Wirtschaftsminister, gemacht.
Der fällt mir auch ein.
Genau, da ist er schreiend rausgelaufen und hat gesagt...
Das war aber noch Lafontaine. Das war Lafontaines Schuld.
Ach so, okay, gut. Ich glaube, Werner Müller war auch extern, kam von extern.
Stimmt.
So, und dann wird es auch schon dünn, ne?
Und das sind jetzt auch beides Politiker der letzten 20 Jahre, ne? Also so ist das es. Ist jetzt nicht wirklich...
Thomas Heilmann, der ist ja jetzt im Deutschen Bundestag, der war vorher Unternehmer. Also es gibt ein paar, und jetzt haben wir wahrscheinlich auch noch 5 vergessen. Aber es ist absolut nicht die Regel, da schreibe ich auch sehr in meinem Buch darüber, dass das eigentlich nicht die beste Politik sein kann, wenn du dich so wenig mischst. Aber klar, weil dir die Role Models fehlen, glaubst du nicht, dass es geht. Ne? Stell dir vor, da wäre jetzt eine Frau, die 50 wäre, in meinem Alter auch kleine Kinder hatte, die sich das getraut hat und da Wirkung entfaltet hat. Dann würde ich sagen, super, mach ich auch. Die gibt's aber nicht.
Auf der anderen Seite wird es auch mal wieder Zeit für ein positives Beispiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das eine junge Frau ist, die eh schon mit zig Konventionen, also bekannte Konventionen und eher verdeckte Konventionen gebrochen hat, dass das eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit hat als ein Mann. Ohne dass ich jetzt Männer pauschal einpacken möchte. Ja. Aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich drauf tippen. Also ich würde dich natürlich ganz eigennützig sehr ermutigen wollen. Sehr aber gut. Ich verstehe auch gerade mit der Familienperspektive und ich meine, du bist ja eh schon fast eine oder ganz bestimmt eine Person des öffentlichen Lebens. Das ist vermutlich schon schwierig in dem Moment, wo man sich zum ersten Mal in eine hart aber fair Talkshow setzt, oder?
Genau, und das, da merkst du schon, das ist schon eine Mutprobe. Also für mich zumindest, ja, so eine Live-Sendung im Öffentlich-Rechtlichen abends, wo es eher darum geht, klare Kante zu zeigen, sagen wir mal so, um es positiv zu formulieren. Das ist ja schon wie so eine Mini-Übung für das Ganze. Und das machst du einen Abend und kannst schon 3 Nächte vorher nicht schlafen. Ja, dann stellst du dir vor, oh Gott, wenn das jetzt jeden Tag wäre, irgendwann gewöhnst du dich sicher dran. Aber du musst halt, genau was du eben mit Rendite sagtest, die Rendite von Politik in meiner Währung ist Umsetzung und Veränderung. So, und häufig ist die Rendite aber natürlich auch Macht und in der Öffentlichkeit stehen und einen Fahrer haben und mit einer S-Klasse abgeholt werden. Und das ist halt überhaupt nicht meine Währung. So, das heißt, wenn du das alles gar nicht so toll findest, dann musst du halt gucken, ist noch genug Rendite da? Denn am Ende ist Demokratie Kompromiss und es wird lange dauern, bis du da Wirkung zeigen kannst. Und läufst du nicht auf dem Weg dahin leer? Und das sind so die Fragen, die du dir beantworten musst.
Ja, okay. Ich glaube auch, die würde ich jetzt überhaupt nicht unterstellen, dass du das tust also sowieso nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Das hat ja eher eine Minderrendite, aber auch viele wollen ja aus sozialer Reputation irgendwie, also zumindest früher war das ja deutlich häufiger noch der Fall in meiner Wahrnehmung. Das hätte ich dir überhaupt nicht unterstellt. Und du bist ja eh schon bekannt, das sind so die zwei letzten Blöcke, über die ich gerne mit dir sprechen wollte. Das ist immer das Thema Personal Branding, also was ist das für ein Prozess und die Buchpromotion. Womit eigentlich kann man das praktisch zusammenpacken, weil es vermutlich fließend ineinander übergeht, aber dass du eine bekannte Brand warst, also eine Person, die für etwas steht, das war ja schon lange vorher der Fall. Wie ist das passiert? Oder nimmst du es überhaupt auch so wahr? Also teilst du die Beobachtung?
Genau, ich teile sie, aber es war nicht zu jedem Zeitpunkt ein bewusster Prozess. Also ich glaube, was ich am Anfang gemacht habe, also zum Beispiel vor 10 Jahren, als wir uns getroffen haben, war einfach mich zu den Themen äußern, zu denen ich etwas sagen möchte. So, das ist erstmal der erste Schritt zu einer Personal Brand, weil wenn du nicht nach außen sichtbar wirst, dann kannst du auch keine Personal Brand. Und wenn du eben nur mit einem Unternehmen sichtbar wirst, was viele mit Personal Brand verwechseln aus, ich bin das Unternehmen XY und jetzt sende ich ganz viel über das Unternehmen, das inspiriert die Leute nicht. Ja, manche werden sagen, okay, diesem Unternehmen folge ich, weil es irgendwie positive Wahrnehmung kreiert, aber am Ende folgst du Menschen und nicht Unternehmen. Und das habe ich, glaube ich, von Anfang an so gemacht, dass ich immer als Verena gesprochen habe und dann zweit oder nachgelagert über das, was ich eigentlich gerade beruflich mache. Und dann irgendwann auch immer mehr mich festgelegt habe, auf welche Themen springe ich und über was rede ich. Und das sind vielleicht in den 3 großen Linien Digitalisierung, Bildung und Chancengerechtigkeit / Gleichberechtigung. Also alles, was eben damit zu tun hat, wie werden wir eine diversere Gesellschaft. Und wenn du dann immer wieder mit den gleichen Themen assoziiert wirst, dann haben dich die Leute ja auch top of mind. Dann sagen die, ich glaube, die macht was mit Bildung, lass die mal einladen, wir machen ja einen Bildungsgipfel. Oder ich glaube, die Startup-Gründerin, wir besetzen da gerade ein Panel. So, und dieses Top of Mind haben ist, glaube ich, die Voraussetzung dafür, dass du überhaupt eine Brand werden kannst, weil wenn du für alles und nichts stehst, dann werden dich Menschen nicht Top of Mind haben, sondern eher so ein bisschen sagen, puh, ich weiß gar nicht genau, was die macht, aber ich glaube, die macht ein bisschen alles und so. Ich glaube, die steht einfach gerne in der Zeitung. Also dann nehmen Sie das ein bisschen gründlich wahr.
Stimmt. Als wir uns, ich habe gerade überlegt, wo wir uns kennengelernt haben, das ist also deutlich länger als 10 Jahre her, irgendwie 15, 17 Jahre her, da waren wir beide, da saßen wir nebeneinander auf einem Abendessen in Berlin von einem britischen VC. Und da waren 148 Typen und zwei Frauen, stimmt, und du warst eine, stimmt, davon. Und stimmt, und du warst, um es mal vorsichtig auszudrücken, du warst nicht die leisere von den zwei Frauen. Und dennoch warst du natürlich nicht so laut wie die lautesten Typen in der Runde. Du hast zumindest in meiner Wahrnehmung nie so doll, zumindest ist bei mir nicht angekommen, so dieses Frau im Job Ding gespielt, obwohl du ja irgendwie Frau im Job und irgendwie auch das mit den Kindern, das in meiner Umgebung wussten das viele gar nicht, dass du ja so einen Haufen Kinder hast.
Ja.
Das war nie eine Option und das war nicht verlockend, oder?
Nö, ich habe immer gedacht, wenn das mitschwingt wenn man das einfach auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit lebt, dann ist es eigentlich das größere Vorbild, als wenn man sich rein darüber definiert. Aber vielleicht nochmal zur Personal Brand. Was hat noch dazu beigetragen? Auch eben stark diese verschiedenen Kanäle. Nicht? Wenn du sagst, ich hatte schon einen Blog vor 10 Jahren, das ist dein eigener Content. Da bist du nicht darauf angewiesen, dass irgendein Algorithmus dich hoch oder runter spült. Auf Twitter war ich schon sehr früh aktiv, seit 2009. LinkedIn habe ich schon vor einigen Jahren als so die Kernplattform für mich entdeckt, wo man wirklich Inhalte senden kann und mit Menschen inhaltlich interagieren kann. Bei Instagram bin ich, Facebook ist inzwischen nicht mehr so relevant. Also ich habe mir sozusagen immer auch die Mühe gemacht zu sagen, ich nehme diese ganzen Plattformen mit, auch wenn es super viel Arbeit ist, auch wenn du manchmal denkst, boah, keine Lust da jetzt auch wieder zu posten. Und so sehr das eben dann manchen auch so vorkommen mag, wie die schon wieder, die ist ja nur noch in meinem Feed, so sehr kreiert es natürlich aber auch eine Brand für die Themen, für die du stehen willst. Und wahrscheinlich ist das Ergebnis jetzt von all dem heute. Aber es war, wie gesagt, kein bewusster Prozess aus, ich nehme jetzt eine Agentur und die soll mir jetzt mal sagen, wie man eine Personal Brand aufbaut und dann habe ich irgendwelche Ghostwriter und so, sondern das bin schon alles ich und vielleicht macht es das dann auch besonders authentisch.
Okay, ich fasse mal zusammen, also das eine ist die Arbeit, du musst diese Kanäle wirklich bespielen, das andere ist, du darfst nicht beliebig sein, du musst halt Themen haben, die du ausfüllen kannst
und du musst Mensch bleiben. Du musst einfach, man muss das Gefühl haben, man hört Verena sprechen und nicht irgendeine geskriptete irgendwas. Mhm.
Gibt es irgendwas, was du auf diesem Weg zur Brand irgendwie bereut hast oder sagen würdest, ey, das würde ich heute nicht normal machen?
Ich habe so bis vor 6 oder 7 Jahren auch mal meine Kinder gepostet. Die waren zwar da noch klein, aber wenn ich es jetzt noch mal anfange, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr schlimm, weil du findest nichts mehr über sie, weil 7 Jahre, da vergisst dann das Internet irgendwann auch. Aber das hätte ich jetzt, wenn ich es jetzt noch mal machen würde, einfach von Anfang an gelassen, weil ich darin einfach keinen Mehrwert sehe. Das können die irgendwann für sich selber entscheiden, aber ich definiere mich ja nicht darüber, dass ich süße Kinderfotos poste, sondern darüber, dass Menschen mir folgen. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe früher oder bis vor auch noch einer Weile gedacht, wenn jemand dich da hart angeht in den sozialen Medien oder zum Teil auch, ehrlich gesagt, völlig eine Grenze überschreitet, dass du dann immer noch konstruktiv bleiben musst und dass du immer noch nett antworten musst und so. Und inzwischen, wenn jemand eine Grenze überschreitet, blockiere ich ihn, mute ihn und befasse mich keine Sekunde mit dem.
Okay, verklag ihn auch nicht.
Nee, ich verklag ihn nicht, weil es jetzt nicht bei mir so ist, dass ich sage, da kriege ich Morddrohungen. Aber das bringt mich nicht weiter, das bringt ihn nicht, bringt gar keinen weiter, dann auf so jemanden einzugehen. Und das habe ich viel zu lange immer so mitlaufen lassen und dachte, naja, ist jetzt auch wichtig, dass du den auch zu Wort kommen lässt. Nein, der will nur haten, den musst du nicht zu Wort kommen lassen.
Und vor allen Dingen, du bist ja nicht dein eigener Kundenservice, ne?
Also. Genau, kann selber entscheiden, wem ich zuhöre.
Ich habe dich mal als Testimonial irgendwo in einem sehr aufwendig und gut gemachten Clip einer schwäbischen Automobilmarke gesehen. Das hat Spaß gemacht, das würdest du auch weiterhin machen?
Genau, warum habe ich das gemacht? Kann man ja sagen, das war Mercedes. Warum habe ich das gemacht? Weil ich einfach für die deutsche Automobilindustrie brenne, dass die die Transformation hinkriegt. Und ich bin eigentlich bewusst immer kein Tesla gefahren oder irgendein, eigentlich war das die einzige Option, weil ich immer gedacht habe, und irgendwann kommt die E-Linie von einem der großen Automobilbauer, die mich fasziniert, und da mache ich mit. So, und insofern war das schon eine bewusste Entscheidung und nicht einfach so, ach ja, da könnte man ja Testimonial sein, ohne dass man damit eigentlich irgendwas zu tun hat. Aber jetzt, das ist jetzt auch schon letztes Jahr gewesen, jetzt bin ich noch mehr so, dass ich sage, diese Unabhängigkeit, die ich gerade habe, aus, ich stehe für kein Unternehmen, ich stehe für keine Partei, keiner gibt mir Geld, um irgendwelche bestimmten Sachen zu sagen oder nicht zu sagen, die ist so cool, weil du einfach merkst, du bist nicht aufzuhalten. Und das wieder jetzt zu opfern, in Anführungsstrichen, das würde ich mir sehr genau überlegen. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, ich mache alles ehrenamtlich, was ich mache. Das heißt, irgendwoher muss ich auch mal Geld verdienen. Das heißt, wenn es sinnvolle Kooperationen in Zukunft gibt, dann sage ich jetzt nicht per se nein, aber ich bin da sicher noch wählerischer geworden.
Okay, gut. Es gibt ja auch so ein paar, zum Beispiel auch männliche Internet-Entrepreneur, Promis, die auch Bücher geschrieben haben, die auch eine hohe Medienpräsenz haben, da hat man das Gefühl, boah, das ist eine ganz schöne Inflation, wenn, ich glaube, wir wissen beide, wen ich meine. Die, aber da sehe ich dann auch nicht so diese große intrinsische Motivation für ein größeres Ganzes. Also wie jetzt zum Beispiel Bildung, gibt ja jetzt kaum wertvollere Sachen. Sehr gut. Die so ein Buch. Wie promotet man denn so ein Buch? Was macht man denn da für Beobachtungen? Ist das ein richtig hocheffizienter, gut organisierter Markt, so eine Buchpromotion?
Geht so. Also am Anfang fragt man sich genau das, ja, wie ist jetzt hier der genaue Plan und was bringt was wie das Playbook? Viel? Ja. Genau, und wie viel Bücher muss man verkaufen, um in der Spiegel-Bestsellerliste zu sein? Mhm. Und wie schafft man es, möglichst schnell in jedem Buchhandelsunternehmen zu liegen und so? Und dann stellst du fest, okay, das sind alles Fragen, auf die kein Mensch eine Antwort hat, weil es alles eine Blackbox ist. Also die Spiegel-Bestsellerliste ist eine Blackbox. Du weißt nicht, mit wie viel verkauften Exemplaren du da reinkommst, weil es natürlich auch davon abhängt, wer da noch gerade drin ist und ob das eher High-Seller sind oder Low-Seller. Du weißt nicht, welches Format zu welchen Abverkäufen führt. Also du kannst nicht messen. Es gibt keine Verbindung zwischen dem einen und den Klickraten auf Amazon. Die sieht vielleicht noch der Verlag selber, weil der das Amazon-Konto ja verwaltet, aber du hast das ja nicht selber, sonst würde ich den ganzen Tag da irgendwelche Querverweise und Ausschläge mir angucken und so. Mhm. Und ich weiß, jetzt halte ich fest, bis zum heutigen Tag nicht, wie viel Stück ich verkauft habe. So, das heißt, es gibt auch gar kein Echtzeit-Tracking, wo irgendwer dir sagt, so, du stehst jetzt da und da, sondern ich kann es so ein bisschen an den Auflagen ablesen, wo wir gerade sind und so. Aber da geht noch was. Also da kribbelt es fast in meinen Fingern zu sagen, kann man da nicht mal mehr Transparenz reinbringen. Und auf der anderen Seite denke ich so, vielleicht ist der Buchmarkt auch so dieses letzte Relikt von, es soll gar nicht so optimiert sein, sondern es soll eben auch erkenntnisgetrieben sein und man soll gar nicht nur Werbung dafür machen, weil man weiß, das bringt was, sondern es geht ja auch darum, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Also ich bin da so ein bisschen ambivalent. Wenn man das jetzt durchrationalisiert, vielleicht verliert es dann auch seinen Charme.
Vielleicht ist das ein bisschen wie mit dem SEO und Google, dass viele auch das Interesse haben, dass die Mechanismen nicht so transparent sind, weil mehr transparent ist, so leichter kann ich sie manipulieren. Das sieht man in den Staaten sehr gut, ne? Wie die ihre Bücher mit legalen, grauzonigen und auch wirklichen Black-Hat-Methoden irgendwie pushen. Einfach nur in den Top 10 zu sein, weil die Top 10 ja wiederum so einen selbstverstärkenden Effekt
absolut
haben.
Absolut.
Ja, okay, super spannend. Ich bin gespannt, wie sich das Buch entwickelt. Ich bin gespannt, wenn es die nächste Auflage gibt, die Neufassung. Das ist ja auch ein Thema, das kannst du jetzt im Grunde, kannst du jetzt alle 2 Jahre so ein Buch schreiben.
Ja,
weil es passiert ja auch immer was. Ja, großartig. Also hier das neue Land erschien im Murmann Verlag. Ne? Also
abgesehen
davon, dass es überhaupt nicht schwer ist, es zu finden. Man muss wirklich einfach nur auf die Bestseller-Position Nummer 1 in der Kategorie politische Bildung gehen. Und dann sieht man,
da ist man dann schon.
Ja, milde vom Cover lächeln. Die, sag mal, die, bevor wir jetzt hier auseinandergehen und ich dich erst wieder in 10 Jahren sprechen kann, sag mir, was hast du denn eigentlich für Methoden und Strategien, um dein Wissen frisch zu halten? Wie machst du das?
Also zum einen lese ich tatsächlich sehr viel Bücher. Also wenn ich dir jetzt gerade mal, wenn ich jetzt rüberlaufen würde und dir meinen Schreibtisch zeigen würde, dann liegen da 25 Bücher, die ich in den letzten 4 Wochen gekauft habe. Und dann mache ich immer so Sprints an einem Wochenende und lese wirklich so 2 Bücher durch. Also das ist so eine Quelle, weil mich dann einfach die Tiefenbohrung in einem Bereich interessiert. Also keine Ahnung, Viktor Mayer-Schönberger, Professor in Oxford, hat gerade ein Buch geschrieben, Machtmaschinen über Datenschutz und KI. Und dann denke ich so, das will ich jetzt einmal durchdringen. Und dann ziehe ich mir das Buch rein. Also das ist das eine. Und das andere ist, das ist mir über die letzten Monate aufgefallen, ich suche aktiv das Gespräch mit Menschen, von denen ich hoffe, dass sie mich weiterbringen können. Also ich habe wahrscheinlich 5 bis 8 Gespräche und in letzter Zeit wieder auch sehr viel physisch und stelle dann eine Frage am Anfang und sage, ich möchte gerne mit dir heute 1,5 Stunden darüber reden, wie könnte man die Verwaltung transformieren? Was braucht es, damit wir digitale Verwaltung in Deutschland schaffen? Und dann rede ich 1,5 Stunden nur darüber und der andere ist dafür dann Experte. Und versuche immer all das, was ich dann in Büchern gelesen habe, in der Praxis zu validieren. Aus, ist das wirklich so? Springt das zu kurz? Was sagen die, die es schon ausprobiert haben? So, und diese Mischung aus theoretischem Wissen aneignen und es dann im Gespräch oder in der Praxis verproben, das ist wahrscheinlich so ein bisschen mein Mittel der Wahl.
Hilft das, das Schreiben, um das Wissen zu verarbeiten und auch zu speichern?
Ja, total. Wenn du einen Artikel schreiben musst über der Digitalgipfel im Kanzleramt hat stattgefunden, wie wir die Schulen jetzt digital transformieren und die 7 Dinge, die ich vermisst habe. So, dafür, um die 7 Dinge zu finden, musst du erstmal verstehen, was wurde überhaupt besprochen, was springt zu kurz, was hättest du gemacht. So, da musst du dich ja viel breiter mit beschäftigen. Oder wenn ich sage, wenn ich einen Artikel darüber schreibe, warum es ein Armutszeugnis ist, einen Parteitag zu verschieben, weil er nicht digital durchführbar ist, dann muss ich ja erstmal mich damit beschäftigen, was sind denn eigentlich die Rechtsprechungen, Limitationen, die es gerade gibt, damit ich jetzt nicht gleich auf den ersten Metern zu kurz springe. Also Schreiben führt absolut dazu, dass du eine differenziertere Meinung haben musst, dass du Hintergrundwissen brauchst, weil sonst kriegst du ja gleich in den ersten 10 Kommentaren stimmt nicht und dann ist auch die Frage, was war jetzt der Mehrwert deines Posts?
Ja, super gute Erkenntnis. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
Ich drücke dir und allen deinen Initiativen alle Daumen.
Vielen Dank.
Ich finde das toll, was du machst. Ich hoffe, dass du weiterhin so viel Zuspruch kriegst, dass dir deine Kraftquelle auf keinen Fall ausgeht. Und ich freue mich, wenn wir uns bald mal wieder unterhalten können. Vielleicht auch mal wieder live und in Farbe.
Super. Das wäre ja großartig. Vielen Dank.
Ich danke dir, Verena.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.